Amen. Liebe Gemeinde, das ist ein altes Lied aus dem Jahr 1622. O Heiland, reiß die Himmel auf, herab, herab vom Himmel lauf, reiß ab vom Himmel Tor und Tür, reiß ab, wo Schloss und Riegel führ. Ein leidenschaftliches Lied. Wir singen es manchmal in der Adventszeit. Wir rufen Gott in diesen Worten die Sehnsucht entgegen, dass er es bitte endlich gut macht. Dass seine Idee von gutem, gelingendem Leben und einem fairen Miteinander unter Menschen und Völkern Wirklichkeit wird. Dass er Krieg und Hunger und Terror endlich ein Ende setzt. Aber irgendwie ist es, als sei da eine geschlossene Tür. Mit Schloss und Riegel. Der Himmel ist versperrt. Auch im Jahr 2025 hat die Welt keinen Frieden gefunden. Das Lied stammt aus einer Zeit, in der leider gerade Kirchen Schrecken verbreiteten. Der Liederdichter Friedrich Spee prangerte die Hexenverfolgung seiner Zeit an. Und gerade in diesen Jahren begann der Dreißigjährige Krieg. O Heiland, reiß die Himmel auf. Inspirieren ließ sich Friedrich Spee von einem Jesaja-Wort aus dem 63. Kapitel. In Jahren von Armut und Trockenheit schrien die Menschen in der persischen Provinz Juda zu Gott. Und man spürt die Verzweiflung, ja sogar Wut auf Gott darauf, dass er nicht hilft und eingreift. Schau vom Himmel herab, wo du in Heiligkeit und Pracht wohnst. Wo sind deine brennende Liebe und deine Macht, dein großes Mitgefühl und deine Barmherzigkeit? Wir merken nichts davon. Reiß doch den Himmel auf und komm herab. Gerade in der Weihnachtszeit haben Menschen manchmal solche Gedanken. Wir sprechen und singen davon, dass Gott in unsere Welt kommt. Aber es bleiben Gebete unerhört und Hoffnungen werden nicht erfüllt. Nicht jeder kann bestätigen, dass Gott in seine persönliche Welt gekommen ist und in die große, weite Welt doch schon gar nicht. Wie oft müssen wir dann noch erwartungsvoll den Advent erleben und Weihnachten feiern, bis Christus endlich alles neu macht, wie die Jahreslosung für dieses Jahr verheißt. Das Lied und das Jesaja-Wort sind voll Sehnsucht und auch voll Enttäuschung und Verzweiflung. Wann denn endlich? Der Publizist Heribert Prantl hat das Treffen vor einigen Jahren zu Weihnachten in der Süddeutschen Zeitung geschrieben. Das Lied ist kein Klingeling, es ist der bittere Ruf nach Gerechtigkeit. Es ist die Klage darüber, dass Weihnachten nicht kommt, obwohl es im Kalender steht. Die Klage legt die Enttäuschung frei und bricht der Sehnsucht Bahn. O Heiland, reiß die Himmel auf. In den Versen, über die ich heute spreche, da reißt tatsächlich der Himmel auf. Leider bekommt es nur einer zu sehen, ein Mann namens Jesus aus der unbedeutenden Stadt Nazareth in Galiläa. Aber uns erzählt der Evangelist Markus davon, damit wir darüber Bescheid wissen. Und auch wenn es den Augen der Menschen verborgen blieb, dass in diesem Moment der Himmel aufriss, das blieb nicht ohne Folgen. Hier betritt Gottes Liebe und Barmherzigkeit unsere Welt. Er hat sich nicht zurückgezogen. Er hat sich nicht die Welt aus der Hand nehmen lassen. Gott verfolgt einen weisen, wohlwollenden und barmherzigen Plan. Du hast es schon zitiert. So hat es Robert Francis Prevost, Papst Leo XIV., in einer sehr lesenswerten Predigt am Silvesterabend gesagt. Ich lese Verse aus Markus 1, die Verse 9 bis 11. Zu dieser Zeit kam Jesus aus Nazareth in Galiläa zu Johannes. Er ließ sich von ihm taufen im Jordan. Dann stieg Jesus aus dem Wasser. In diesem Moment sah er, wie der Himmel aufriss. Der Geist Gottes kam auf ihn herab wie eine Taube. Dazu erklang eine Stimme aus dem Himmel: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Also doch, der Himmel reißt auf, endlich. In diesem Augenblick, der eigentlich so unscheinbar ist. Ein Mann lässt sich taufen, einer unter vielen. Johannes fand mit seiner Taufe großen Zuspruch. Ein Mann mit Namen Jesus, so hießen damals viele Männer. Ein Mann aus der Provinz, aus Nazareth in Galiläa. Was soll daher schon Gutes kommen, sagen später die Leute. In diesem Moment geschieht es. Als Jesus aus Nazareth sich taufen lässt, da öffnet sich der Himmel. Der Heilige Geist senkt sich wie eine Taube auf ihn und eine Stimme erklingt: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Und während ich das lese, ahne ich, ja, da steckt ein Plan dahinter. Da hat einer eine Idee davon, was geschehen soll. Gott weiß, was er tut. Der Täufer Johannes taufte Menschen zur Vergebung der Sünden. Das hat Menschen von Anfang an verwirrt. Warum lässt denn Jesus sich taufen? Gehört es nicht unbedingt zum Wesen des Gottessohnes, dass er ohne Sünden ist? Er müsste sich doch nicht taufen lassen. Aber Jesus tut es. Warum? Was Johannes sagt und tut, das spricht Jesus an. Johannes provoziert die Leute zum Umdenken. Fremdenfeindlichkeit, Geiz, Habsucht, Machtstreben, Rücksichtslosigkeit, das spricht und prangert Johannes voller Wut an. So ein Verhalten ist unmenschlich, sagt er. Otterngezücht seid ihr, wenn ihr euch so verhaltet und davon leiten lasst. Und Menschen, die zu ihm kommen, weil sie ihr Leben verändern wollen, die tauft er. Menschen, die bereit sind, ihren Besitz mit armen Leuten zu teilen. Geschäftsleute, die bescheiden sind und mit dem zufrieden sind, was ihnen zusteht. Soldaten, die ihre Waffen nur einsetzen, um Ordnung zu halten, nicht um Gewalt über andere zu gewinnen. Das findet Jesus gut. Da will er dabei sein. Darum lässt er sich von Johannes taufen. Mit seiner Taufe beschreitet Jesus einen Weg und diesen Weg geht er bis zum bitteren Ende. Er wendet sich Menschen zu, die klein sind, arm, einsam, am Rand der Gesellschaft, ausgegrenzt, verachtet. Die einfachen Leute, die deren Wohlergehen auch mal aus dem Blick gerät. Jesus liebt es, sich auf ihre Seite zu schlagen und mit ihnen zu hoffen und ihre Sehnsucht zu spüren. Er bezieht sie ein, nimmt sie hinein in Gottes Plan. Viele einfache Menschen, Menschen, die unbekannt sind, aber Gott sind sie gut bekannt. Er lässt sie an ein besseres Morgen glauben, weil sie wissen, die Zukunft liegt in Gottes Händen. Sie fassen Mut, sie folgen seinem Beispiel damals, über die Jahrtausende und bis heute. Die allermeisten von ihnen sind nicht sehr bekannte Menschen, kleine Leute, da wo sie leben, die in ihrem Umfeld lieben, teilen, zuhören, ermutigen, Frieden verbreiten. Mit seiner Taufe beschreitet Jesus Christus diesen Weg. Und da reißt der Himmel auf. Gott sendet seinen Geist, macht Jesus eine Liebeserklärung. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Später gibt Jesus Gott Antwort auf seine Liebeserklärung. Und wieder bleibt es den Menschen verborgen, denn die drei Männer, die in der Nähe wären und zuhören könnten, die sind eingeschlafen. In der Nacht vor seiner Hinrichtung gibt Jesus Gott auf seine Liebeserklärung im Garten Gethsemane Antwort. Abba, mein Vater, für dich ist alles möglich. Nimm doch diesen Becher fort, damit ich ihn nicht trinken muss. Aber nicht das, was ich will, soll geschehen, sondern das, was du willst. Der Weg, den Jesus in seiner Taufe beschritten hat, der führt ihn ans Kreuz. Auf seinem Weg macht er sich große, mächtige, einflussreiche Leute zu Feinden und die lassen ihn hinrichten. Jesus geht den Weg bis zum Schluss, auch wenn es ihm Angst bereitet. Am liebsten wäre es ihm, Gott würde es ihm ersparen, diesen bitteren Becher auszutrinken. Aber im Vertrauen auf Gott, seinen Vater, der ihn liebt und der ihn niemals im Stich lassen wird, geht Jesus seinen Weg bis zum Tod am Kreuz. Auf seinem Weg wird er von Menschen begleitet, die das nicht verstehen. Sie sind verwirrt, dass Jesus sich nicht in Jerusalem zum neuen König krönen lässt. Das können sie nicht nachvollziehen. Viele hatten das gehofft, weil Jesus in ihnen Zuversicht geweckt hat. Dass er stattdessen davon spricht, dass er leiden und sterben wird, das macht sie wütend. Als er dann tatsächlich stirbt, sind sie verzweifelt und voller Angst. Das müssen wir aushalten. Wie schön wäre es, wenn Jesus sich auf den Thron gesetzt und die Weltgeschichte in seine Hand genommen hätte, wenn er ein für alle Mal dem Treiben der Gierigen ein Ende gesetzt hätte. Er hätte doch Frieden auf der Welt machen können. Hätte er doch den Himmel aufgerissen, dass alle es sehen und erleben. Er tut es nicht. Er reiht sich nicht in die Kette derer ein, die mit Macht das Gute erzwingen wollen und die dann doch noch viel Schlimmeres in die Welt bringen, wie es schon so oft geschehen ist. Jesus stirbt. Das versteht man nicht. Aber unterm Kreuz, da steht einer, der erkennt es. Viele andere haben den Gekreuzigten in diesem Moment verspottet. Aber ein römischer Hauptmann versteht, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn, sagt er. Gott verfolgt einen weisen, wohlwollenden und barmherzigen Plan. Jesus, der sich auf die Seite der kleinen Menschen schlägt, denen die Hoffnung vielleicht schon abhanden gekommen war, zu dem sagt er, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich meine helle Freude. Und da reißt der Himmel auf. Da tritt Gott an unsere Seite, richtet uns auf und lädt uns ein, sei auch ein Teil von meinem guten Plan. Amen.